Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Ausgabe eures Lieblings-Harry-Potter-Podcasts Radio Ravenclaw. Mit mir, Mandy, und...
Mit mir, Robin.
Einen wunderschönen Montag euch da draußen.
Genau. Wie geht's dir?
Mir geht's gut. Ich bin noch ein bisschen müde und habe leicht Kopfschmerzen.
Ja.
Das könnte vielleicht daran liegen, dass wir gestern bis 2 Uhr nachts oder bis 1 Uhr nachts gestreamt haben.
Ja, wir waren noch richtig lang wach und haben in einer Sitzung Harry Potter und der Stein der Weisen für den PC durchgespielt. Und werden das jetzt in den kommenden Tagen und Wochen stückchenweise wieder auf YouTube rausbringen. Also wenn ihr nicht dabei gewesen wart, dann haltet mal die Augen offen auf YouTube und gebt uns da ein Abo und ein Like, wenn ihr das hier gerade auf YouTube hört.
Es hat mega viel Spaß gemacht, fand ich.
Ich fand es auch richtig schön. Es hatte eine Mischung von Nostalgie, von komischen Bugs, weil wir ein 2001-Spiel auf einen 2021-Rechner gespielt haben.
Ja, das stimmt.
Und Spiele von damals waren nicht für die Technik von 20 Jahren später vorbereitet.
Ja, das stimmt. Aber wir haben es gut ans Laufen bekommen. Ja. Und es war auf jeden Fall auch sehr stressig gegen Ende hin, weil das Spiel ist also nicht auch für Erwachsene schwierig, finde ich.
oder es vielleicht liegt an der Flasche Wein, die wir konsumiert hatten.
Das kann auch sein. Also wir haben über alles Mögliche, über Gott und die Welt gesprochen, sind auch teilweise mal in tiefe Gespräche abgedriftet. Die könnt ihr dann, wie gesagt, auch, wenn wir die Videos hochladen, könnt ihr das nachschauen. Und wenn ihr Interesse habt, mit uns zu schreiben, dann gibt es unten in der Beschreibung und in den Shownotes auch den Link zu unserem Discord-Server, wo wir der ganzen Idee so ein bisschen nachgegangen sind und wo wir auch einen Ask Us Anything-Bereich haben, wo ihr uns Fragen stellen könnt, auf die wir dann am Ende des Podcasts, wie auch heute, wieder eingehen. Und der Link und zu Instagram, Patreon, Twitter, alles Mögliche ist unten in der Beschreibung. Und jetzt fangen wir mal mit dem eigentlichen Thema an.
Genau, und jetzt hast du gerade schon einen Schwall geredet, dann red doch direkt noch einen Schwall und erzähl uns, wo wir das letzte Mal aufgehört haben.
Mensch, das freue ich mich. wir sind das letzte Mal stehen geblieben im tropfenden Kessel, wo Harry ja die restliche Zeit seiner Ferien verbringt. Und er hat sich mit Hermine und den Weasleys in der Winkelgasse getroffen, was sich so ein bisschen angefühlt hat wie Urlaub, muss ich sagen. Es war sehr schön, wir haben die Winkelgasse ein bisschen besser kennengelernt, alle haben ihre Bücher und Utensilien für das neue Schuljahr eingekauft und haben so ein bisschen die letzte Zeit vor der Schule einfach genossen.
Ja.
Und jetzt, wie wir ja wissen, hat das Zauberministerium Autos gestellt für die Weasleys, Hermine und Harry, um sie zu King's Cross zu bringen, um dort in den Hogwarts-Express einzusteigen. Und wir sind jetzt quasi am Morgen des 11., 7., nee, das, wann fährt das? 12. September?
Du, keine Ahnung. Bin ich jetzt mal ganz ehrlich. Ich habe es gerade nicht
auf dem Schirm. Oh mein Gott, ich weiß, es ist der 1. September.
Der 1. September.
Stimmt.
Ja, natürlich.
11. September ist das
Ja, genau. Und da geht's quasi los mit dem Kapitel Der Dementor. Wo Tom, der Barmann, der Kneipenwirt, wie auch immer.
Der Besitzer.
Der Besitzer. Harry weckt mit einer Tasse Tee und seinem zahnlosen Grinsen. Und alle machen sich so bereit, loszugehen. Sie packen ihre Koffer, sie schleppen die durch die viel zu schmalen Gänge. Und Mr. Weasley hält ein bisschen Ausschau nach den von dir eben erwähnten Wagen. Und buxiert dann auch so ein bisschen Harry, sag ich mal, herum und ist immer an seiner Seite. Man merkt auf jeden Fall so ein bisschen, dass er ihn beschützen will. Das liegt natürlich an dem Gespräch, was wir dann in dem letzten Kapitel hatten, zwischen ihm und Mrs. Weasley über Black. Und im Endeffekt geht es dann direkt nach King's Cross und sie gehen zum Hogwarts Express, wo kurz bevor es losgeht, Mr. Weasley Harry nochmal auf Seite nimmt und sagt, hey, du hast das ja mitbekommen. Also Harry beichtet, dass er das mitbekommen hat mit Black, und er bittet ihn, nicht nach Black zu suchen. Harry fragt so, hey, warum sollte ich das tun? Der will mich umbringen, warum sollte ich das tun? Aber wir kennen ja auch Harry. Und dann geht es quasi in den Hogwarts Express. Sie finden das letzte noch halbleere Abteil, wo ein schlafender älterer Zauberer drin ist mit dem Namen Lupin, beziehungsweise, wie wir wissen, Remus Lupin, der neue Lehrer für die Verteidigung gegen die dunklen Künste, der da mitfährt. Die Fahrt geht ganz normal weiter. Harry erzählt Ron und Hermine von dem, was er bei Mr. und Mrs. Weasley mitbekommen hat. Ja, sie fahren halt so des Weges. Lupin macht erstmal nicht viel außer schlafen. Und plötzlich halten sie an, die Lichter gehen aus. Und es ist erstmal große Verwirrung, was ist da überhaupt jetzt los? Ginny und Neville kommen in das Abteil und suchen nach Hilfe. Und dann kommt über dem Ganzen noch eine große, vermummte Gestalt hin, die sehr einnehmend Luft einsaugt, so scheint es, was Harry dazu bewegt, nur noch Kälte zu spüren, einen Schrei in der Ferne zu spüren und im Endeffekt ohnmächtig zu werden. Er wacht wieder auf, Lupin ist wach, der Zug fährt wieder, die Lampen sind wieder an und die Gestalt ist verschwunden. Lupin klärt so ein bisschen auf und sagt, das war ein Dementor, hier ist ein Stück Schokolade, dann wird es dir besser gehen. Und Harry schämt sich so ein bisschen, dass er der Einzige ist, dass er umgekippt ist in diesem Abteil. Und dann kommen sie an und fahren mit der Kutsche, mit den anscheinend pferdelosen Kutschen zum Tor von Hogwarts, wo sie auch diese vermummten Gestalten wieder an den Toren sehen, die dort Wache halten. Und dann gibt's quasi die Öffnungszeremonie, beziehungsweise kurz vorher werden Hermine und Harry noch zu Professor McGonagall beordert, wo Professor McGonagall sich zum einen vergewissert, ob es ihm gut geht nach seinem Ohnmachtsanfall und mit Hermine noch kurz spricht wegen ihrem vollen Stundenplan. Zwinker, zwinker, wir wissen natürlich, was da jetzt kommt. Und dann geht's quasi wieder zurück in die Halle, es gibt lecker Essen und eine Ansprache von Dumbledore, der sagt, provoziert die Dementoren nicht, sie können durch Tricks und allem sehen, selbst durch Tarnumhänge. Und versucht euch einfach den nicht quasi entgegenzustellen. Und im Endeffekt geht dann das Kapitel so weiter mit dem Gang zum Gemeinschaftsraum und einer guten Nacht. Oder habe ich irgendwas Wichtiges vergessen?
Ich denke mal nicht.
Ich glaube nicht. Wir kommen jetzt auf die Details auch wieder quasi zurück. Worüber willst du als erstes sprechen?
Warum bist du so nervös?
Ich bin nicht nervös, ich wäre am liebsten direkt zum Dementor gesprungen, weil das so das größte Ding ist. Ich meine, das Kapitel heißt danach und es ist halt der wichtigste Part in diesem Buch.
Ja.
Aber es ist halt, wir können auch vorne anfangen.
Danke. Ja, also wir haben, was ich ganz süß fand, dass Mrs. Weasley und Ginny und Hermine von ihrem damaligen Liebestrank erzählt hat, den sie früher benutzt hat, um ihre Liebhaber für sich zu gewinnen. Das fand ich irgendwie sehr süß, weil wir wissen später ja auch, wenn die beiden Weasley-Zwillinge ihren Scherzartikelladen eröffnen, dass sie dort auch Liebestrank verkaufen und alle Mädchen da so drumherum stehen, das so mega toll finden. Mhm. Und das, ich glaube, Ron ja auch später so einen Liebestrank bekommen soll. Nee, Harry.
Ron hat auf jeden Fall Schnapspralinen, die gefüllt waren.
Ja, damit. Genau, aber das war ja aber die waren ja für Harry von Romilda Vane.
Genau, genau. Und stimmt. Das war ja noch diese Verwechslung. Ja,
genau.
Stimmt.
Ja, das fand ich irgendwie sehr süß. Und als die anderen oder als dann alle vom tropfenden Kessel abgeholt wurden, wir haben letztens im Discord darüber diskutiert, ob Zauberer und Hexen eine Fahrprüfung ablegen müssen. Mhm. Weil jetzt sehen wir nämlich, dass die Fahrer ganz normale Autos fahren.
Ja.
Und die Weasleys und Harry und Ron und Hermine quasi zum King's Cross bringen, dass die quasi ganz normal im Auto fahren wie Taxifahrer. Also ist die Frage, müssen sie eine Prüfung oder können sie das einfach?
Ich glaube nicht, dass sie offiziell angemeldet sind mit Führerschein und dass es halt irgendwie, dass die schon irgendwie eine magische Schutzhülle um sich drum haben, dass sie jetzt nicht angehalten werden oder so. Mhm. Aber sie müssen dann natürlich ganz regulär fahren, und auch um auch nicht aufzufallen. Ja. Aber ich finde es auch sehr süß, dass sie sehr angestrengt gucken und sich so nach links und rechts immer umschauen. Klar, weil sie Angst haben natürlich vor Black, dass der auf einmal aus dem Hinterhalt hervorkommt oder so. aber halt auch eben so dieses, bei mir ist da so eine kleine Unsicherheit noch mit drin, die den Zauberern, die Autos nicht gewohnt sind,
damit beiläuft. Weil wenn Ron schon so ins Telefon brüllt, was machen denn dann Zauberer, die keinen Führerschein haben?
Das sind wirklich immer sehr witzige Interaktionen, wenn Zauberer mit normalen Muggelgegenständen irgendwie, wie würden die reagieren mit einem Smartphone?
Das wäre totale Überwältigung. Ich habe mich auch gefragt, ob Arthur ohne das Wissen von Molly jetzt Harry Sirius erzählt. Mm. Weil sie hat ihr klaren Standpunkt gehabt, dass sie nicht möchte, dass Harry darüber weiß. Mhm. Und Arthur erzählt es ihm ja am nächsten Tag trotzdem.
Ja, ich glaube, es ist halt so diese letzte Gelegenheit, ihm zu warnen. Und jetzt Track Record von Harry zurückzusehen, hat er ja auch schon immer wirklich ein bisschen die Gefahr gesucht. Zum einen im ersten Teil, in dem er Snape bzw. Quirrell hinterhergegangen ist, in den verbotenen Abteil, also verbotene dritte Korridor. Mhm. Und dann halt im letzten Teil, wo er dann in die Kammer des Schreckens selbst gegangen ist, obwohl alle ihnen gesagt haben, bitte mach das nicht. Und ich glaube, Mr. Weasley will da auf jeden Fall vorher zumindest gesagt haben, so, ey.
Damit ihm niemand sagen kann, wirklich. So, ich habe es ihm gesagt, ich habe keine Schuld daran.
Ja, das stimmt. Aber ich finde es auch interessant, weil auch Fudge hat ihm ja verboten, eigentlich davon zu erzählen. Mhm. Wobei es so offensichtlich ist, wie Fudge gegenüber ihm ist, dass er eigentlich schon ihn auf jeden Fall schützen will. Und ja, das ist, ich finde es interessant. Also ich glaube, Mr. Weasley war jetzt nicht bewusst oder hat es, glaube ich, mehr so aus dem Bauchgefühl herausgemacht als wirklich mit Vernunft.
Ja. Wir sehen dann auch das erste Mal, wie du eben gesagt hast, in dem Zugabteil Remus Lupin. Mhm. Hermine.
Sorry, mein Lieblingscharakter. Muss ich nur ganz kurz sagen, ey, ich finde den Hammer. Ich habe auch so, als ich das gelesen habe, wie er beschrieben wird, mit so einem fahlen, grauen, schäbig aussehenden Zauberer.
Wahrscheinlich die letzten Nächte waren Vollmond wahrscheinlich, oder?
Das kann eben sein, ja. Und er ist halt irgendwie so eine gepeinigte Seele. Aber trotzdem so nett und fürsorglich, das finde ich einfach Hammer. Remus Lupin ist, glaube ich, wirklich einer meiner Mitlieblingscharaktere in Harry Potter, muss ich sagen.
Ich habe auch ein kleines Herz in meine Notizen gemalt, neben seinen Namen. Aber Hermine zählt ganz klar 1 und 1 zusammen und weiß, dass er vermutlich der neue Lehrer für Verteidigung gegen die dunklen Künste ist.
Ja.
Und er bekommt natürlich irgendwie direkt auch mit, dass Harry über Black spricht, weil er natürlich Ron und Hermine erzählt, was Arthur gesagt hat, und finde ich halt verrückt, dass er so direkt von Anfang an mitbekommt, was Harry. Und ich habe mich auch gefragt, wie fühlt sich das für ihn an, Harry da reinkommen zu sehen? Weil ich meine, er war so eng mit James und dann auch das mit Sirius und früher war alles besser. Ja. Und jetzt kommt Harry da rein und man ist halt der Junge, der überlebt hat und der Junge deines besten Freundes, also der Sohn deines besten Freundes. Mhm. Und ich glaube, dich dann so ruhig zu stellen und zu tun, als würdest du schlafen.
Aber tut er nur so, als ob er schläft?
Ja, oder generell, halt, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass du mit 3 Kindern, die sich ganz viel erzählen, also ich könnte da nicht schlafen.
ja, aber ich meine, du bist auch kein Werwolf. Also du hast jetzt vielleicht nicht die letzte Nacht durchgemacht. Oh. nee, aber das ist halt, glaube ich, wirklich so ein Ding. Es kann sein natürlich, dass er schläft und dass er das halt nicht mitbekommt. Mhm. Aber ich würde natürlich auch darauf verwetten, dass er das mitbekommen hat. Und es ist halt die Frage, ist er zufällig da oder ist er bewusst da? Was glaubst du?
Du meinst, weil er so ein bisschen auf Harry aufpassen soll?
Ja, und halt auch.
Ja, könnte schon sein, ne? Dass es geplant wird von Dumbledore.
Mhm.
Ja, das kann schon sein.
Aber dann ist halt auch die Frage, wie plant man das? Das ist genau dieses eine Abteil, wo Harry und Ron sich rein.
Er muss ja wahrscheinlich nicht im Abteil sein, sondern allein im Zug reicht ja schon.
Ja, okay, und das ist dann mehr zufällig war, dass sie dann reingekommen sind. Okay.
Aber was ich auch interessant finde, dass die Autorin so ein bisschen versucht, uns auf die falsche Fährte zu locken, weil sobald sie halt das Abteil betreten haben, geht das Spikroskop ganz wild.
Ja.
Und das stimmt. Ich glaube, sie möchte so ein bisschen implizieren, dass Lupin hier der Böse ist.
Mhm.
Aber also das Spikroskop geht halt rund, weil Krätze da ist und dementsprechend Peter Pettigrew.
Oder die Dementoren.
Aber sind die Dementoren, die haben ja, das Spikroskop geht ja los, wenn da eine Gefahr ist. Und Dementoren sind ja erstmal, glaube ich, nicht als Gefahr registriert, weil sie arbeiten ja im Sinne vom Zauberministerium, oder?
Ja, aber ich meine, Harry sprüht ja so eine gewisse Aura den Dementoren aus, die ihn halt so angreifbar machen dafür. Deswegen fällt er auch jedes Mal in Ohnmacht, wenn er einen Dementor sieht. Und das ist halt das Ding, warum ich halt glaube, dass das Sessions Spikroskop auch auf den Dementor bezogen halt losgehen kann. Weil es, glaube ich, auch kurz bevor dieser Überfall kommt, sage ich mal Überfall in Anführungszeichen, dann kommt, dass es dann halt erst losgeht. Es könnte natürlich auch Peter Pettigrew sein, aber dann müsste es ja eigentlich die ganze Zeit, wenn Ron in der Nähe ist.
Aber ist es ja, sagt er ja. Also Ron sagt ja, dass das Taschenspikroskop irgendwie kaputt ist, seitdem er das mit Errol zu Harry geschickt hat, weil es durchgehend irgendwie geht, seitdem sie sich getroffen haben. So.
Ja, okay, stimmt. Ne, da
also
hast du recht.
Sie scheinen wirklich davon überzeugt zu sein, dass es kaputt ist. Ja. Bevor wir jetzt noch zum Dementor kommen, weil das kommt ja gleich, sprechen die erstmal über Hogsmeade wie sie da jetzt am Wochenende nach der Schule oder so halt Ausflüge hinmachen und dass Harry halt nicht mitkommen darf, weil er keine Erlaubnis hat. Und vermutlich ist es auch besser wegen Sirius Black und jetzt würde er vermutlich erst recht keine Erlaubnis von McGonagall oder Dumbledore bekommen.
Ja.
Und dann sprechen sie über den Honigtopf, was ich irgendwie so cool finde, dieser komplette Laden nur mit so coolen Süßigkeiten.
Ja.
Und geleitet oder geöffnet und betreut wird der Laden von Ambrosius Flum. Finde ich auch einen sehr coolen Namen. Und ich finde es auch mega interessant, dass Hermine kauft beispielsweise Zahnweiß-Pfefferminz-Lakritze für ihre Eltern, weil die ja Zahnärzte sind.
Ja.
Und also die haben Süßigkeiten für jeder Mann und jeder Frau und dass es auch Lutscher mit Blutgeschmack für Vampire gibt. Mm. Und ich weiß nicht, irgendwie hat mich das gar nicht überrascht, aber es gibt Vampire in der Welt.
Ja.
Weil es gibt Werwölfe, aber wir kennen keinen Vampir.
Also nicht Greyback war auch ein Werwolf. Ich dachte gerade, vielleicht gibt es auf der dunklen Seite Vampire. Aber keine mir ist jetzt auch gerade keiner irgendwie im Gedächtnis. Also
im Film wird das ja auch nicht wirklich behandelt.
Stimmt, ja, aber es gibt sie, auf jeden Fall.
Ich finde es total verrückt, dass es einfach so Vampire gibt, die da auch ganz normal einkaufen und sich Lutscher mit Blutgeschmack holen.
Ja, ich meine, wo auch sonst, ne?
Ja,
und wie wir... Ich finde tatsächlich die Gewichtung, die Ron und Hermine hier an den Tag legen, ist sehr wieder bezeichnend, weil Ron redet die ganze Zeit vom Honigtopf und Hermine die ganze Zeit von weirden historischen Fakten, dass Hogsmeade die einzige Stadt in der Welt ist oder in Großbritannien zumindest, die nur von Magiern quasi
bewohnt wird.
Was mir auch nicht so bewusst war.
Naja, aber was sollen Muggeln denn da auch? Also das sieht ja alles schon ziemlich crazy aus und.
Ja, natürlich, aber ich dachte mir halt so, ja, aber es muss ja mehr solche Zauberersiedlungen geben eigentlich. Aber
ich glaube halt keine reinen Zauberersiedlungen.
Ja, okay, das kann
also sein. Also du kannst ja auch sagen, der Fuchsbau ist der einzige Ort,
wo nur Weasleys wohnen.
Wo nur Weasley wird. Das ist ja irgendwie auch. Und natürlich der direkte Geheimgang von Hogwarts nach zum Honigtopf, von dem auch irgendwie niemand weiß, außer die Zwillinge.
Genau.
Und was ich auch sehr cool finde, dass Krummbein kommt ja jetzt aus seinem Körbchen raus. Mhm. Und die Theorie, dass Krummbein vorher der Kater von den Potters war, finde ich eine ziemlich coole. Weil auf den Bildern von den Potters früher, also mit Lily, James und Harry als Baby, ist noch ein Kater zu sehen.
Ja.
Und er ist schon sehr lange in der Tierhandlung, vielleicht seitdem die Potters gestorben sind. Mhm. Und dass er sich halt sehr, sehr gut mit Sirius versteht, wenn die sich später treffen. Ja. Und sehr komisch zu Krätze ist, finde ich irgendwie eine coole Idee.
Ja, auf jeden Fall. Also wobei ich mir fast vorstellen könnte, dass wir es schon irgendwo bestätigt bekommen hätten, wenn es so wäre. Weißt du, was ich meine? Weil das halt so ein Ding ist. Es muss
nicht zwingend sein.
Es muss nicht zwingend sein, aber das ist halt das Ding. Ich glaube, wenn es der Potter-Kater wäre, Krummbein-Potter, dann hätten wir es, glaube ich, irgendwo schon gehört. Aber ich finde die Theorie auch interessant, auf jeden Fall. Es ist eine sehr interessante Theorie. Und wie witzig das halt dann auch in diesem Zugabteil mit dann theoretisch Krummbein, mit Peter Pettigrew als Krätze, mit Lupin als Lupin und dann eben Harry als Sohn von James Potter. So irgendwo halt so viele verschiedene Elemente allein in diesem kleinen Zugabteil sind, was ich sehr, sehr verrückt finde, wenn man sich das mal so bewusst macht.
Und im Gegensatz zum Film sind auch noch Neville und Ginny ins Zugabteil gekommen, nachdem halt alles kalt wird und die Dementoren oder der Dementor kommt. Und jetzt kannst du gerne über den Dementor sprechen, wenn du möchtest.
Ja, ich würde vorher noch ganz kurz auf die historischen Fakten noch weiter eingehen, weil ich finde es auch wieder sehr interessant. Wir bekommen wieder einen kleinen Snippet von Zauberergesellschaft mit anderen magischen Wesen. Mhm. Und zwar die Koboldaufstände von 1612, die auch in dem Wirtshaus Moment, wie hieß denn nochmal das Wirtshaus?
Tropfener Kessel?
Nee, das in Hogsmeade, meine ich. Das war auch später, da sind wir doch auch später noch mit dem, wo sich dann auch der Orden des Phönix teilweise trifft. Wo dann Harry auch
Ich weiß, was du meinst, ich komme aber nicht drauf.
Auf jeden Fall, ich dachte halt in diesem Wirtshaus, das wäre auch dasselbe wie Koboldaufstände, wo ich dann auch mal dachte, okay, also Kobolde haben wir
ja. Was hat denn das Wirtshaus mit den Koboldaufständen zu tun?
Weil das Hauptquartier war der berüchtigten Koboldaufstände in 1612.
Aber steht da nicht der Name?
Nein, aber das ist halt das Wirtshaus und ich dachte gerade, der Name steht da noch, aber steht da nicht. Also einfach nur das Wirtshaus von Hogsmeade. Okay. Was ja dann so Dreh- und Angelpunkt von mehreren historischen Events dann im Endeffekt wird. Und ja, jetzt kommen wir zu den Dementoren, wo wir ja schon mal die Frage bekommen haben, ich glaube letzte oder vorletzte Folge war das, wie die sich weiterpflanzen. Und
Weiter,
wer ist es denn?
Fortpflanzen.
Ja, okay. Aber
Hier ein Dementor vergraben.
Aber das Ding ist, sie entstehen ja einfach. Also das ist.
Nee, sie brüten.
Was?
Sie brüten.
Nein.
Doch.
Woher hast du das?
Aus dem Harry Potter Lexikon. Die brüten. Dadurch entsteht der Nebel. Wenn die brüten.
Ich weiß nicht, ob du mich verarschen willst gerade.
Das
gibt es da jetzt so einen weiblichen Dementoren-Henne, die dann in dem Dementoren-Nest sind und da einfach ein bisschen Dementoren ausbrüten.
Ich denke nicht, dass es wie ein klassisches Huhn funktioniert, aber vermehrter Nebel heißt, dass sie brüten.
Okay. Ja, never mind then. Auf jeden Fall finde ich es halt interessant. Das sind, glaube ich, mit die gruseligsten Geschöpfe, die wir in Harry Potter jemals haben. Und sie sind theoretisch neutral, was ich auch krass finde. Weil ich glaube, das ist ein schlimmeres Schicksal als der Tod. Das ist wirklich dieser Dementorenkuss, der quasi ist, wenn ein Dementor mit seinem Supersaugmodus zu nahe kommt, dass einem die Seele ausgeschwoben ist. Und bevor du das mit den Brüten gesagt hast, wollte ich die Theorie aufstellen, dass Dementoren vielleicht die Hüllen sind, die hinterblieben sind.
Ja, aber das wäre vielleicht auch ganz nice. Aber nein, sie brüten.
Sorry to Teufel? Break it das to ist, you. Wirklich, ich habe das extra nochmal im Wiki nachgeguckt und da stand halt nichts davon,
doch, dass sie brüten. Doch, das stand da habe ich es auch nachgeschaut.
Da haben wir unterschiedliche Wikis anscheinend angeguckt. Weil,
ich kann es dir gleich nochmal zeigen.
Ja, gerne, weil da stand halt, dass sie sich eigentlich nicht von sich aus fortpflanzen.
Also vielleicht ist es, ich habe jetzt nicht die J.K. Rowling angerufen, nachgefragt, aber das ist das, was ich gelesen habe. Ja. Und was ich auch ziemlich cool finde, im Filmaspekt jetzt nochmal gesehen, dass diese Gestalten, also ich finde, im Buch ist es ja beschrieben so, vermummte Gestalten, nicht wirklich erkennbar, schwarzer Umhang, Hände sind so ein bisschen schleimig. Mhm. Und ich finde, durch also die Beschreibung hätte es im Film auch so viel beschissener machen können. Weil ich finde, im Film ist es wahnsinnig gut gemacht. Und das wurde ja alles unter Wasser aufgenommen, damit sich das so schwemmt. Und ich finde es super gruselig und super eklig.
Ja.
Aber die Beschreibung, die wir haben, ist super gering. Also wir hätten auch was echt Komischeres bekommen können, sagen wir mal so.
Also in meiner Vorstellung waren sie immer menschlicher als im Film.
Ich mag eben, dass sie nicht menschlich sind.
Nee, das finde ich ein bisschen komisch, weil dadurch wirken sie halt mehr wie einfach Fantasiegestalten. Und halt nicht wie quasi. Also sie fliegen ja auch wie Geister durch die Welt im Film, was sie ja im Buch nicht tun, wo sie eigentlich nur gleiten, also aber nur, weil man die Schritte halt nicht hört. Und in meiner Vorstellung ist es halt wirklich so dieses diese seelenlosen Hüllen, die quasi jetzt gekommen sind, um auf den wie soll ich sagen, um halt diese Hülle auszufüllen und dementsprechend andere Seelen einsaugen. Mhm. Und das dachte ich, das wäre so mein Headcanon und ich dachte, das macht zu viel Sinn. Und dementsprechend bin ich mit den Gestalten in Filmen deutlich unzufriedener, ehrlich Echt? Gesagt. Ja, ich finde sie nicht sonderlich gruselig, ehrlich
Was?
Gesagt.
Oh mein Gott, ich finde sie halt immer noch gruselig. Und ich, also wenn du das so beschreibst, stelle ich mir halt so vor, wie so ein Mann mit einem Hut und mit so einem Spionagekittel, der mit so einem Vertrag kommt und du musst so die Seele überzeichnen.
Nein, und dann komische Küsse verteilt.
Ja, ja.
Nein, aber, nee, also sie sind schon sehr nah, halt nur halt Sie schweben nicht, sie sind nicht so, ich glaube im Englischen sagt man irgendwie Wraith oder Wrath, so diese zornigen Höhlengeister, die gibt's auch in anderen Fantasy-Universen.
Ich find's komisch, wenn sie einfach gehen würden.
Ja, aber das ist halt das Ding, sie wirken, also in meinem Kopf sind es halt quasi wie dünne Riesen, die jetzt nicht so 10 Meter hoch sind, aber halt so 2,5 bis 3, aber sehr spargeldürr und halt eben
so ein bisschen wie Slenderman.
So ein bisschen Slenderman-mäßig. Und wir haben ja später auch die Szene, wo Harry unter die Kapuze guckt und man sieht, dass sie keine Gesichter haben. Und da, wo die Augen sind, sind es ausgeschorfte Wunden. Was halt auch wieder so in der Theorie, dass sie diese Hüllen irgendwann zu Dementoren werden, in meinem Headcanon, was ja anscheinend nicht wahr ist. Aber dass halt so viel reicher und gruseliger ist, weil es halt so ein bisschen dieses Zombie-Vampir-Angst, so man wird einer von denen immer so mit begleitet. Und deswegen ist es halt in meinem Kopf und in meiner Vorstellung sind sie so viel mehr gruseliger als das, was wir im Film gesehen haben, wo sie halt so, ja okay, sind Zaubergestalten, da musst du halt Patronus machen und weg sind sie. So.
Ja, aber so wäre es ja auch in deinem Kopf dann in der Vorstellung, weil der erinnert ja nichts daran, dass sie vom Patronus angegriffen werden.
Aber würdest dir denn, also findest du es nicht gruseliger, wenn du weißt, das waren mal Menschen?
Nein.
Das wäre halt so, weil bei mir ist halt sofort da diese Assoziation. Ich denke so, boah, das muss so das crazieste Angstgefühl ever sein, wenn du so vor dir stehst und du hast quasi, wenn du dich nie wehrst, wirst du zu diesem Monster und dein Leben ist vorbei. Fand ich einfach krass, aber okay.
Sorry, dass ich dich jetzt so enttäuscht habe. Aber ich meine, also du kannst es ja immer noch so denken.
Ja, sonst, also bei den ganzen Sachen, die J.K. Rowling schon über die Welt geoutet hat, anders käme ich auch nicht mehr zu dem Podcast. Also würde ich irgendwann sagen, wenn ich alles wahrnehmen müsste, was diese Frau jemals gepostet hat, dann, Alter, bin ich ja weg.
Das stimmt. Aber warum glaubst du denn, wo der Harry?
Der Harry.
Der Harry.
Der Harald.
Angegriffen, weil er einen Teil von Voldemort in sich trägt?
Nein, ich glaube, es liegt wirklich an Sinären, ja, an den negativen Emotionen. Und er hat durch seine traumatische Vergangenheit, glaube ich, einfach
aber glaubst du, er ist der Einzige in dem Zug mit einer traumatischen Vergangenheit?
Ich glaube schon, dass Harry deutlich düsterere Vergangenheiten hatten als alle anderen.
Aber er war ja ein Baby. Er hat doch nichts mitbekommen.
Ja, das ist ja das Trauma. Das ist halt verinnerlicht. Er trägt ja im übertragenen Sinn ja auch Narben quasi auf seiner Seele durch halt diesen Kindsverlust von seinen Eltern. Also es ist schon was. Und der lebt ja dann seit über 10 Jahren bei den Dursleys.
Ist ja auch. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass es sein Horcrux ist, der die so ein bisschen anlockt und so, dass Voldemort da so, hallo, ich bin's hier.
Hol mich raus hier.
Nee, aber, und dass sie dann so kommen.
Aber ich habe so das Gefühl, das ist irgendwie immer Kernpunkt unserer Thesen. Es ist immer so, ja, aber vielleicht liegt es daran, dass Harry ein Horcrux ist.
Naja, ich stelle mir halt wirklich vor, dass ein Teil von Voldemorts Seele in Harry ist.
Ja.
Und dann ist es doch logisch, dass irgendwie so Polizeidementoren halt dann gehen, irgendwie habe ich hier Bad Vibes. Und dann, ja, natürlich hast du Bad Vibes, weil fucking Voldemort in Harry lebt.
Nee, also das Ding ist, also würdest du tatsächlich die Dementoren, also das ist halt auch die Sache, ne? Das Zaubereiministerium benutzt ja Dementoren als Waffen. Sie sind ja nicht von Natur aus irgendwie Polizeigestalten, weißt du, was ich meine? Sie werden ja nicht gebrütet und dann sagen sie so, alles klar, ich gehe jetzt zu Azkaban und mache da meinen Dienst. Sondern sie haben ja irgendeine Art von Vertrag. Und ich meine, wir haben auch später Dementoren, die losgelöst davon agieren und einfach nur Riot gehen sozusagen. Glaubst du, also wenn dieser Bezug zu Voldemort in dem Dementor besteht, dann wäre es ja eher in so einem Sinne von, hey, komm, schnapp ihn dir, so nach dem Motto, dass halt Voldemort versucht, die Dementoren auf seine Seite zu machen.
Am Ende.
Ja, am Ende, aber dann wäre die Theorie noch besser, wenn er jetzt nicht, dass die Dementoren jetzt nicht alarmiert sind, weil, ich rieche hier ein bisschen Voldemort, sondern dass Voldemort sagt, hey, komm, hol den, befrei mich und dann kannst du machen, was du willst, dann drehe ich die Welt um.
Aber ich möchte davon nicht loslassen, dass es so ein bisschen was damit zu tun hat.
Das ist komplett in Ordnung, genauso wie ich von meiner Zombie-Dementor-Typen-Theorie nicht losgehe.
Ja, aber im Prinzip ist die Begegnung mit den Dementoren relativ kurz und unspektakulär, nachdem Harry dann bewusstlos geworden ist und wir wissen ja, dass er den Schrei seiner Mutter gehört hat, als sie gestorben ist, dass Lupin ihm dann ein Stück Schokolade gibt, weil Schokolade macht alles ein bisschen besser. Und dann wird die Fahrt auch mehr oder weniger ohne irgendwas fortgesetzt. Und Lupin, wie wir später herausfinden, schickt eine Eule an McGonagall und Dumbledore, was mit den Ereignissen, die gerade passiert sind, um Harry ein bisschen mit Madame Pomfrey aufzupäppeln und um zu fragen, ob alles okay ist. Und dann sind wir quasi auch schon in Hogwarts.
Crazy. Das Ding ist, ich finde tatsächlich, mir gefällt die Art und Weise, wie es im Buch erzählt wird, deutlich besser als im Film. Weil im Film siehst du, dass Lupin ihn verscheucht und dann passiert das. Also wir haben ja eine andere Perspektive. Wir sind ja hier, gucken quasi durch die Augen von Harry und wenn er dann in Ohnmacht fällt, ist es vorbei. Und im Film hast du natürlich die Außenbeobachterperspektive und dementsprechend siehst du, was passiert. Aber ich finde es sehr viel, also dadurch kommt halt auch diese Kürze und daher auch den Charme, dass du dann halt auch einfach, es ist wie ein Blackout für dich. Also du weißt nicht ganz, was ihn jetzt erwischt hat. Man weiß nicht ganz genau, gut, wenn man den Mentoren schon kennt und von den Filmen und so weiter, weiß man, wie die agieren. Aber so zum ersten Mal lesen muss das auch ähnlich gruselig für den Leser sein, als oder die Leserin, als für Harry, der dann auch einfach nur Schrei weg und du verstehst gar nicht, was Sache ist. Und alle anderen sagen dir, nee, niemand hat geschrien.
Ja.
Was ist los mit dir? Und alle sind so ein bisschen beäugt. Und man muss halt sagen, er ist halt auch 13. Deswegen, glaube ich, diese Schamgefühle, wo ich beim Lesen gedacht habe, so, ach komm, jetzt gib dir jetzt mal nicht so, gib dir jetzt mal nicht so einen Shit dafür, dass du umgefallen bist. Das war schon echt creepy. Das ist natürlich nochmal bestärkt. Gerade wenn Malfoy auf einen einhackt. Übrigens, Malfoy ist wieder da.
Oh, ja, aber er hat ein bisschen Angst vor Lupin, deswegen geht er wieder.
Genau, ja.
Ja, aber ich fand es auch verrückt, dass Hagrid holt ja die Erstklässler ab, um mit dem Booten nach Hogwarts zu fahren. Und das finde ich auch immer so, ist es so ein Event, damit die ErstklässlerInnen das erste Mal Hogwarts cool sehen?
Ja, schon.
Definitiv, oder?
Ich glaube halt auch, dass es halt weil das die Hausverteilungszeremonie mit dem sprechenden Hut, da sitzen ja auch schon alle anderen da und die anderen machen ja quasi noch die Detour Und du musst ja auch quasi... Den
Umweg, meinst du, dass...
Genau, den Umweg einmal, um das Schloss zu sehen, diesen magischen Moment am Anfang zu haben.
So eine Campus-Tour.
Genau, und das ist aber auch nützlich aus einer organisatorischen Perspektive, weil McGonagall und die anderen Lehrer können ja die anderen Schüler erstmal zu ihren Plätzen verweisen, sagen, dass keiner wegläuft oder so. Müssen sich wahrscheinlich auch noch um die Hauselfen kümmern, die die Koffer irgendwo hinbringen. Und dann, wenn alles organisiert ist, dann haben die quasi nicht nur einen schönen Moment gehabt, sondern hat es auch genug Zeit, alles vorzubereiten, dass sie dann reingehen können. Mhm. McGonagall kann dann an den Steintreppen sehen, beziehungsweise in diesem Fall war es ja Flitwick, und kann dann sagen, ja, Leute, willkommen auf Hogwarts, ihr werdet gleich in eure Häuser verteilt und so weiter und so fort.
Ich fand es auch verrückt, dass Harry die Testrale noch nicht sieht.
Ja.
Das habe ich erst gar nicht verstanden, weil er hat ja den Tod seiner Mutter mitbekommen, aber wohl nicht genug. Also er hat nur den grünen Blitz gesehen und nicht ihre Leiche am Ende oder ihren Tod wirklich. Und er kann die Testrale erst nach Cedrics Tod sehen.
Ja, was glaube ich, ja, das stimmt auf jeden Fall. Also ich bin gerade am Überlegen, wir haben ja nie wirklich eine Erzählung bekommen, wie damals die Sachen passiert sind. Also ich kenne halt nur die Szene aus dem Film.
Ja, also ich habe nochmal nachgeschaut und er hat wohl nur diesen grünen Blitz gesehen und dann halt eine liegende vorbei. Mutter.
Ja, ja, okay.
Also nicht wirklich den Tod, aber also er hat bei im vierten Teil, wenn Cedric stirbt, Spoiler, dann ist er ja wirklich dabei, wie Voldemort den Zauber auf Cedric. Also er kann das, glaube ich, einfach besser
verstehen
als in einem Babygehirn.
Ich glaube, es geht auch ein bisschen darum, das Licht aus den Augen erlischen zu sehen, sozusagen.
Ja, das kann gut sein.
Dem Tod ins Auge zu blicken, ist, glaube ich, wirklich darauf bezogen eigentlich.
Ja. Und glaubst du, wenn McGonagall Harry und Hermine zur Seite nimmt, um mit denen zu sprechen, dass Harry ja erstmal von Madame Pomfrey aufgepäppelt werden soll, fand ich süß, dass Madame Pomfrey gesagt hat, als Harry erzählte, dass er schon Schokolade von Lupin bekommen hat. Hm. Oh, endlich eine Verteidigung gegen die dunkle Künstlerlehrer, der seine Gegenzauber oder was auch immer versteht.
Der weiß, was Sache ist.
Ja, so, genau. Ja. Und das fand ich irgendwie sehr süß. Und glaubst du, dass Hermine da den Zeitumkehrer bekommen hat von McGonagall?
Ja, auf jeden
Aber
Fall.
Hat sie ihn von McGonagall bekommen?
Ja.
Ich dachte, sie hätte ihn von Dumbledore bekommen.
Nee, ich glaube von
McGonagall. Weil er sagt ja auch am Ende im Umdrehungen sollten reichen, Frau Granger.
Dumbledore weiß auf jeden Fall Bescheid, aber ich glaube halt, Dumbledore ist zu dem Zeitpunkt schon in der Halle, weil er ja die Ansprache für die Neuen halten muss. Und Professor McGonagall wird ja von Professor Flitwick quasi vertreten in diesem Szenario. Und dementsprechend unterrichtet sie Hermine halt, was das halt angeht. Und ich glaube schon, dass sie dann den Zeitumkehrer bekommt, weil...
Verrückt.
Ich denke mal, sie hat schon vorher Beratungsstunden bekommen, was halt das angeht, weil ich glaube nicht, dass du einfach so, hier, kannst du Zeit manipulieren für die ganze Welt. Und dann go wild, sondern dass sie halt dann genau weiß, wie sie es einsetzen wird, was sie darf, was sie nicht darf. Und ich glaube, es ist ein wichtigeres Thema, diese ganze Zeitreisengeschichten, als, also es ist ein unfassbar mächtiges Tool und ich finde es verrückt immer noch, dass das existiert.
Ja, das stimmt. Ja, aber als dann alle in der großen Halle sitzen und die Lehrer nochmal vorgestellt würden, ist mir auch nochmal bewusst geworden, das sind so Kleinigkeiten, die ich aber vergesse, dass Snape Lupin ja auch hasst.
Klar.
Weil er schaut ihn halt so herabwürdigend an und so voller Hass und so, ja klar, natürlich hasst er ihn.
Ja.
Er fand die ganze Gruppe scheiße. Aber das ist irgendwie, denke ich mir so, Snape und James hatten so diesen Kampf, aber
es waren alle. Es war die Gang, auf jeden Fall. Also kann ich auch nachvollziehen, es muss auch so frustrierend für Snape gewesen sein, dass er so zum einen die ganze Zeit James Potter quasi sieht in Harry und jetzt taucht auch noch Lupin auf und du denkst so, ja, okay, und Black ist unterwegs, das wird er auch mitbekommen haben und denkst du so, nein,
voll anstrengend.
It's all coming together now. Und ja, auf jeden Fall. Und wir haben die große Einweihung. Also erstmal fand ich interessant wieder, warum ich Lupin sehr sympathisch finde. Er wirkt noch schäbiger neben den anderen Lehrern als zuvor schon und das finde ich einfach, ich stelle mir das so vor, dass er so ein bisschen dreckig in seinem grauen Mantel da sitzt. Ja, ich mach das jetzt hier. Und dass er halt gar keine so Agenda oder ein Ego oder sowas hat, sondern einfach ein guter Typ ist, der halt gute Sachen macht. Und ich finde das sehr sympathisch. Und wir haben Hagrid, der als Lehrer jetzt neu eingewiesen wurde. Und dementsprechend sich natürlich Ron und Hermine und Harry sehr freuen darüber, dass es halt
so ist. Er ist sehr aufgeregt auch.
Genau, und vor allen Dingen, will uns unser Buch töten, wenn Hagrid Lehrer wird.
Ja. Und dann ist auch schon quasi der erste Tag vorbei. Und
sozusagen,
Harry geht schlafen.
Genau, also tatsächlich eine Sache, die im Film vorkommt, die nicht im Buch vorkommt, ist, dass sie am ersten Abend im Gemeinschaftsraum Süßigkeiten essen.
Mhm.
Diese Pupsgeschichte aus dem.
Nee, das ist was anderes, ne?
Die Geräusche machen, wo Ron wie ein Löwe schreit und Harry halt wie eine Lokomotive dampft. Und das fand ich halt sehr witzig, dass sie so ein bisschen mehr Freiheiten hatten und dann sagen: Ach komm, die werden gewiss den ersten Abend feiern. Auf jeden Fall werden die das tun. Und wir feiern halt 13-Jährige mit einer wilden, langen Nacht voller Süßigkeiten. Und das fand ich halt einfach Hammer. Das
würden wir heute auch noch machen.
Auf jeden Fall. Wie hat es dir denn gefallen?
Ich fand es auf jeden Fall sehr wild.
Ja.
Also es ist sehr, sehr viel passiert. Und mir ist auch aufgefallen, dass es, ich glaube, 10 Seiten länger war als die anderen Kapitel bisher. Und es ist halt immer wieder schön, nach Hogwarts zurückzukommen. Es fühlte sich, wie auch der letzte Satz im Kapitel heißt, es fühlte sich an wie nach Hause kommen.
Ja, auf jeden Fall.
Und das ist halt, finde ich, auch so. Und wie fandest du es?
Ich fand es auch sehr, sehr schön. Wie gesagt, ich habe mein Lieblingsmonster und meinen Lieblingscharakter quasi in einem Kapitel eingeführt gesehen. Und das ist halt sehr schön. Und ich glaube, ich werde noch häufig innerhalb dieses Buches auf wie toll Lupin ist und wie gruselig ich Dementoren finde, noch drauf eingehen. Und ihr könnt auch gerne mal im Discord schreiben, wie ihr die Dementoren seht.
Oder auch in den Kommentaren.
Oder in den Kommentaren, klar. Und ob euch meine Ansicht und meine Interpretation der Dementoren nicht vielleicht so ein bisschen das Schaudern noch ein bisschen mehr in die Knochen haut. Weil ich finde, das ist ein sehr krasser Punkt, dass du quasi, dass die Husks selber die Dementoren werden.
Ja.
Finde ich halt krass.
Um jetzt aber noch abschließend zu unserem Ask Us Anything zu kommen.
Ja, genau.
Möchtest du die aktuelle Frage vortragen, von wem und was gefragt wurde?
Ja, klar, gerne. Genau, von Lauri, die fragt nämlich, welchen magischen Gegenstand würdet ihr euch als Muggel aussuchen? Zum Beispiel Tarnumhang, Karte des Rumtreibers, Hermines Tasche und so weiter. Und dann geht sie noch drauf an, bei ihr wäre es auf jeden Fall das Zelt aus dem 4. Teil, nur ohne Gestank und nasser Katze.
Verständlich.
Kann ich nachvollziehen.
Aber ja, erstmal finde ich es enorm frech, dass du denkst, wir sind Muggel.
Ach so, ja.
Das kann ich so nicht stehen lassen.
Ja, wir haben noch keinen Brief bekommen und wir sind mittlerweile.
Sagst du?
Was machst du denn hier?
Ich bin aus Spionagegründen hier.
Genau. Nee, aber was wär der Gegenstand, den du mitnehmen würdest?
Gegenstand, ne? Also wenn es eine Zauberkraft wäre, wäre es, glaube ich, auf jeden Fall. Ja, das ist nicht die Frage, aber.
Nee. Aber das kann ja eine zukünftige Frage sein.
Ja. Gegenstand. Das ist alles ziemlich cool, ne? Also die Tasche würde ich, glaube ich, ausschließen, weil ich schlepp nicht so viel mit mir rum. Das Zelt fände ich sehr cool.
Ja, voll.
Immer zu Hause dabei zu haben, wenn du halt unterwegs bist. Und du musst keine Wohnungssuche mehr haben. Und wir wohnen in Berlin. Wir wissen, was Wohnungssuche in der Großstadt heißt.
Das Rest in Peace, Mietendeckel.
Ja, genau. Darauf mal.
Aber tatsächlich, stell dir mal wirklich vor, du hast ein Festival, weil die gehen ja auch zum Quidditch-Weltmeisterschaften. Mhm. Und stell dir vor, du hast so ein Festival, so Rock am Ring mäßig und du hast so dieses geile Zelt.
Aber da ist so ein bisschen Kosten-Nutzen-Frage, weil wie oft im Jahr gehst du auf ein Festival? Lass es 5-mal sein.
Ja, wenn es gleichzeitig eine Wohnung ist, du kannst es einpacken.
Ja, aber wie viel Festival gibt es denn im Jahr? Also du musst ja auch arbeiten.
Ja, aber Homeoffice?
Also ich finde halt so einen Tarnumhang oder die Karte des Rumtreibers ein bisschen nützlicher. Und ich glaube, wenn ich mich entscheiden müsste, wäre es vermutlich der Tarnumhang. Weil der einfach, den kannst du universal einsetzen.
Ja.
Dann, ich würde mich halt super häufig auf Konzerte sneaken, ins Kino sneaken.
Ja.
Alles Mögliche.
Aber stell dir mal vor, bei sowas vergisst du dann auf einmal, weil du es schon so gewohnt bist, dass du unsichtbar bist, dass du den Umhang vielleicht vergessen hast. Und dann sitzt du auf einmal im Kino.
Du bist ja nicht ständig
läufst am Kartenwärter vorbei. Entschuldigen Sie. Zugriff. Und dann kommen sie wie Leute, die dich umtackeln. Nee, ist eine gute Wahl. Ich muss mal ein bisschen cheaten und quasi zwei offensichtlichen mal kurz vorwegnehmen. Und zwar zum Ende Zauberstab.
Ja, gut. Komm, du kannst aber ja nicht zaubern.
Nee, okay, aber.
Dann bringt dir der Zauberstab auch nichts.
Ja, okay. Fair, aber wenn das jetzt der Kanalisator ist für Magie, dann würde ich auf jeden Fall den Zauberstab nehmen, weil ich glaube, ein bisschen Magie steckt in allen von uns. Zum anderen der Zeitumkehrer, wir haben ihn eben schon kurz erwähnt.
Das ist mir zu heftig.
Das ist natürlich der offensichtliche Pick meines Wissens nach, weil wie geil wäre das, wenn du einfach, ich weiß nicht, wie ganz genau seine Funktionsmarschen sind, ob man nur eine begrenzte Zeit zurück hin und her gehen kann, aber generell unendlich Zeit zu haben, ist der Traum für alle, glaube ich. So, und das wäre, glaube ich, der offensichtliche Pick. Aber jetzt mal die overpowered Items vorneweg. Ich glaube, ich würde tatsächlich was würde ich nehmen? Ich glaube, ich würde tatsächlich den ich glaube schon, Hermines Tasche ist schon ziemlich nice.
Echt?
Oder zumindest diese Verzauberung für guck mal, du hast mich doch auch schon mit dem Koffer gesehen.
Ja, das stimmt. So, du hast immer sehr viel dabei.
So, ich will immer, wenn ich irgendwo hingehe, will ich für auf alles vorbereitet sein und für jede Eventualität was dabei haben. Und das ist halt das Ding, ich würde halt so viel gerne immer dabei haben. Mhm. Einfach nur just in case. Nicht, dass man es jetzt jeden Tag braucht, aber halt gut zu wissen, dass es da ist. Und das ist, glaube ich, halt einfach so ein Punkt. Generell Sachen, die so magisch erweitert sind, wie auch das Zelt, was ich auch eine sehr gute Wahl finde. Das wären halt so Sachen, die ich auf jeden Fall nehmen würde. Ist auch die Frage, zählen als Gegenstände dann auch sowas wie Fahrzeuge? Weil dann würde ich, glaube ich, den Bus vom Nightbus nehmen.
Den Besen finde ich auch ziemlich cool.
Wenn er fliegen kann, auf jeden Fall. Klar.
Oder Stein der Weisen.
Also wenn wir jetzt mal Elderstab, warum nicht?
Ja, also es gibt sehr viele, aber ich glaube, der Tarnumhang wäre schon cool, einfach damit ich sehr viel Sachen erleben kann, nur dafür zu bezahlen.
Ja, das stimmt. Ja, aber eine zauberhafte Frage auf jeden Fall.
Vielen Dank, Lauri. Und falls ihr Lust habt, dass wir eure Frage im Ask Us Anything im Podcast beantworten, Dann schreibt uns gerne im Discord. Da haben wir immer sehr viel Spaß dran.
Auf jeden Fall. Wir haben auch einen Chatroom mit Memes, mit Theorien, wo wir einfach so ein bisschen einfach austauschen können über die fantastische Welt von Harry Potter. Und da kriegen wir auch halt mit, wenn wir neue Streams machen, beziehungsweise wenn wir was Großes geplant haben und wann Aufnahme ist und all solche lustigen Behind-the-Scenes-Sachen.
Genau. Und apropos Stream. Wir streamen nächste Woche Freitag, beziehungsweise wenn ihr das hört, diese Woche Freitag wieder um 19 Uhr auf unserem YouTube-Kanal.
Genau.
Und zwar Harry Potter und die Kammer des Schreckens, das PC-Spiel. Genau. Wir gehen weiter, wir versuchen es diesmal vielleicht nicht in einem Run.
Ich glaube, es ist auch signifikant länger tatsächlich. Ja, okay.
Aber wir hatten halt so viel Spaß und dass auch Leute zugeschaut haben und Interaktion hatten, fanden wir sehr, sehr toll. Wir hatten sehr viel Spaß dabei, deswegen würden wir es gerne wiederholen.
Ja,
auf jeden Fall. Und falls ihr Lust habt, da zuzuschauen, dann schaltet einfach 19 Uhr auf unserem YouTube-Kanal ein.
Ja.
Und falls ihr dem Discord-Channel beitreten wollt, ist der Link unten in den Shownotes oder in der Beschreibung. Falls ihr Patreon werden wollt, findet ihr dann auch den Link. Und sonst Instagram, Twitter. Ihr kennt den ganzen Schissel.
Genau, und an dieser Stelle nochmal ganz kurz vielen, vielen Dank für alle, die schon beigetreten sind, für alle, die Patreons sind, für alle, die beim Livestream dabei sind. Ihr macht das wirklich zu was wir sehr, sehr gerne machen. Und der Stream wäre halb so lustig gewesen ohne euch. Diese ganze Ravenclaw-Geschichte wäre halt halb so toll, wenn ihr nicht dabei gewesen wärt. Und vielen, vielen Dank dafür.
Ja, ihr macht Radio Ravenclaw zu Radio Ravenclaw.
Genau.
Vielen Dank und wir hören uns nächste Woche Montag bei dem neuen Podcast und sehen uns am Freitag im Stream. Bis dahin.
Tschüss.
Tschüss.